Okay. Ja, ich begrüße euch auch nochmal von hier aus alle recht herzlich. Und ich lese euch jetzt gleich mal den Predigttext vor. Er steht im 1. Petrus 1, und zwar 1 bis 9. Oder 3 bis 9, ja. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seinem reichen Erbarmen wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christus aus den Toten. Es wartet ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe auf euch. Dies wird für euch in dem Himmel aufbewahrt, während ihr hier in der Kraft Gottes durch den Glauben durchgetragen werdet. Das Heil liegt bereit, um offenbar zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr jubeln, obwohl ihr jetzt noch eine kurze Zeit, und das muss so sein, durch mancherlei Versuchungen betrübt seid. Aber dadurch soll sich euer Glaube bewähren und viel wertvoller erfunden werden als das vergängliche Gold, das ja auch die Feuerprobe bestehen muss. Das wird euch Lob und Preis und Herrlichkeit einbringen, wenn Jesus Christus sich bei seiner Wiederkunft offenbart. Alles wird gut. So könnte man diesen etwas sperrigen Predigttext überschreiben. Doch steht da nicht erstmal so eine Reihe von Fragezeichen uns im Weg? Wie oft haben wir unseren Kindern damit getröstet, wenn sie sich das Knie aufgeschlagen haben oder den Kopf angestoßen haben? Das Schlimmste für mich war immer, wenn sie eine Spritze gekriegt haben, so eine Riesenspritze und so ein dünnes Ärmle. Das war immer furchtbar für mich. Und das tat ja auch furchtbar weh. Und was hat man gemacht? Hat sie in den Arm genommen und hat gesagt, ja, es wird schon wieder, wird alles gut, wird gleich wieder besser werden. Geht gleich vorbei. Natürlich gibt es auch Dinge im Leben von Kindern, da wird es nicht gleich wieder gut, auch wenn man es nicht sich so sehr wünscht. Und trotzdem wirkt die Magie dieser Worte überraschend gut. Trotzdem ist es beruhigend, wenn jemand, dem man es zutraut, mit Autorität sagt, alles wird gut. Und genau das sagt der Verfasser des Petrusbriefes, nämlich Petrus selber. Alles wird gut, das ist eure Hoffnung. Petrus, der einer der ersten Jünger Jesus war, durch seinen Bruder Andreas kam er zu Jesus. Petrus war verheiratet und hieß eigentlich Simon. Jesus gab ihm den Namen Petrus und das war die Verheißung. Er wollte aus ihm einen Felsenmann machen. Einen, auf den man sich verlassen kann. Von Natur aus war er nicht so felsenhaft. Er hat Jesus viel seelsorgerische Arbeit gekostet. Der Fischzug am See Genezareth und das Erlebnis auf dem Berg der Verklärung war für Petrus entscheidende Erlebnisse. Petrus ist es dann auch, der das Bekenntnis zum Messias ablegt. Den tiefsten Punkt in seiner Karriere hatte er wohl, als er seinen Herrn verleugnete. Doch Jesus hat ihn nicht aufgegeben, hat ihm einen besonderen Auftrag erteilt. Am Pfingsten hielt er die erste große Christuspredigt. Neben Jakobus war er einer der führenden Männer der Urgemeinde. Er darf als erstes einen besonderen Dienst in einem heidnischen Haus tun. Petrus hat auch viele Reisen unternommen und sein Tod fand er in Rom am Kreuz. Also, Petrus ist in der Tat eine autoritäre Person, die wir die Worte "Alles wird gut" glauben können, oder? Also, wir sind erwachsen geworden, unsere Kinder auch. Aus dem Alter der aufgeschlagenen Knie sind die meisten draußen, Spritzen auch. Ja, bei den Engeln sind wir ja nicht immer dabei. Wir begreifen, was Anfechtung wirklich Bedrohung, gerechtfertigte Angst ist und Erfahrungen, die einen die Hoffnung, alles wird gut, aus der Hand schlagen. Es ist und gerade in unserer heutigen Zeit nicht alles gut. Und ob es zu unseren Lebzeiten und überhaupt passiert, sei dahingestellt. Probleme, Problemlagen gibt es um uns herum genug. Die Flüchtlingsfrage beschäftigt noch immer die Gemüter, integrieren, abschieben. Die Terroranschläge der vergangenen Wochen und Monate machen uns Angst. Unser Land, das die ganze Zeit als sicher galt, ist schon lange nicht mehr sicher. Kann man noch Weihnachtsmärkte besuchen und genießen, mit Kindern einen Wald- oder Parkbesuch machen? Gelingt es uns, den Terror zu begegnen, ohne Terror zu provozieren? Können wir den Wahn fanatischer Eiferer mit einem friedlichen, anderen Geist entgegensetzen, der die Würde und das Recht Andersdenkende achtet? Oder ist das alles wird gut wie ein Pfeifen gegen die Angst? Unsere Politik im eigenen Land, wie wird die wirtschaftliche Situation in Zukunft aussehen? Ein unberechenbarer Präsident in der USA und jener in Russland, der skrupellos, der gewissenlos über jede Leiche geht. Kann man einen ukrainischen Soldaten, der im Krieg sein Bein verloren hat oder sonst eine bleibende Verletzung davon getragen hat, sagen, alles wird gut? Mütter und Frauen, die ihre Söhne und Männer verloren haben? Was ist mit den vielen verfolgten Christen, die ständig um ihr Leben bangen müssen, die von ihren Familien ausgestoßen wurden, in Gefängnissen gefoltert werden? Natürlich sah die Situation der Zeit, als der Petrusbrief verfasst wurde, anders aus als heute. Doch so richtig heil war die Welt damals auch nicht. Petrus schrieb seinen Brief gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Christi als eine Art Rundschreiben an die Gemeinde an Kleinasien. Denn es war sonnenklar, auch damals war nicht alles gut. Auch wenn einer sich taufen ließ und Christ wurde, die Welt um ihn herum änderte sich nicht. Auch unsere Welt ändert sich nicht, wenn wir Christen werden. Die Welt bekommt keinen rosaroten Schimmer oder wir bekommen keinen Deckmantel oder Tarnmantel oder Glückshaube übergezogen, wenn wir Christen werden, der uns vor den Gefahren des Lebens schützt. Bestenfalls sind wir es, die sich verändern und anders andere werden und dann im besten Fall die Welt verändern können. Christ zu werden bleibt damals wie heute schwierig. Auch damals in den ersten Jahrhunderten war das Leben der Christen alles andere als einfach. Im Gegenteil, sie wurden verfolgt, ausgesetzt, sie wurden diskriminiert, sie mussten leiden. Also alles andere als ein Zuckerschlecken. Viele hatten sich von ihrer Bekehrung mehr erwartet. Nicht nur diesen wunderbaren, spektakulären Moment, als Gott zu ihnen in diesem Jesus von Nazareth aufleuchtete, einzog und sie zu glauben begannen. Sie dachten, dass von nun an alles leuchtend hell, leicht, liebenvoll, einfacher sein wird. Doch Petrus holt sie aus ihren Träumen zurück oder heraus, macht ihnen klar, dass die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben, der ganz normale, wir sagen heute Wahnsinn ist. Das Erwartbare, das Normale, die Regel, nicht die Ausnahme. Durch die Entscheidung, Christ zu werden, ändert sich außen nichts. Die Welt bleibt, wie sie ist. Und trotzdem, auch mit dem Wissen und Erfahrungen, die eben nicht alles gut ist im Leben, dass eben nicht alles gut ist im Leben, auch wenn man Christ ist, kann man lebendig sein, kann man froh sein, kann man getrosten Herzens sein, den Menschen und dem Leben zugewandt. Und darum geht es in unserem Predigttext. Was uns hier auf Erden zu schaffen macht, nennt der Theologe des letzten Jahrhunderts Tillich die Bedingungen der Existenz. Das Leben eben so, wie es ist, so wie wir es auf den Teller gelegt bekommen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen spannend. Dadurch bekommt der Glaube die Bodenhaftung. Er wird konkret und dann konkret etwas, kann konkret etwas bedeuten. Keine weltfremde Ideen. Der Glaube hat immer etwas auch mit Ostern zu tun. Petrus nennt das wie neu geboren. So wie unser Sonntag auch heute heißt. Denn er hat uns und seinen reichen Erbarmen wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christus aus den Toten. Das äußere Zeichen unseres Glaubens ist die Taufe. Sie stellt uns in einen neuen Zusammenhang und unterstellt uns einem neuen Geist. Im Taufritus wurde früher ganz bewusst die Absage an das Böse zelebriert. Das ist nichts anderes als eine Neuausrichtung auf einen anderen Blickpunkt bzw. Referenzpunkt als uns selbst oder die Welt. Durch die Taufe erkennen wir einen anderen über uns an, der nicht von dieser Welt ist, und glauben an ihn, der diese Welt übermächtig ist. Durch das Wasser der Taufe sollen wir gereinigt werden und nur noch Jesus Christus gehören. Früher trugen die Christen, die in der Osternacht getauft wurden, weiße Kleider als Erkennungszeichen quasi. Und wie gesagt, darum heißt auch der heutige Sonntag Weißensonntag. Wir sind also wiedergeboren für diese Welt. Das ist das Geheimnis von Ostern. Die Macht dieser Welt ist gebrochen. Der Tod ist nicht das letzte Wort. Und die Erfahrungen, die in unserem Leben nach Tod schmecken, sie werden nicht das letzte Wort haben, auch wenn alles dagegen spricht. Jesus ist in den Augen dieser Welt durch seinen Tod am Kreuz gescheitert. Was hat er denn erreicht? Jetzt hängt er da. Erst durch die Augen des Glaubens können wir erkennen, warum dieses Scheitern am Kreuz unumgänglich war, unausweichlich. Allen Verspottungen und Verhöhnungen zum Trotz leuchtet am Ostersonntag die Wahrheit auf und es verändert Menschen nachhaltig. Die Jünger Jesus waren ja live mit Jesus unterwegs, anders wie der Paulus, der Jesus zu seiner Lebzeit nicht kennengelernt hat. Sie waren die, die er zu seinen Jüngern gemacht hat, zu seinen ersten Nachfolgern. Mit ihnen hat er gelebt und sie hat sie gelehrt. Seine Lehren haben sie so gut wie es ging verstanden. Doch sie sind mit der Zeit gewachsen und haben dazugelernt. Menschlich sind sie trotzdem geblieben, mit allen Schwächen, auffällig, für was gelten wollen, neidisch, engstirnig, ängstlich. Sie waren da nicht anders als wir, obwohl sie mit ihm herumzogen, ihn hautnah und live erlebten. Sie unmittelbar miterlebten, wie er den Menschen den Himmel aufschloss und ein neues Bild von Gott ins Herzen legt. Doch sie begriffen nicht, was es so wirklich bedeutete. Es war eine schöne Zeit, die sie mit ihrem Meister erlebten. Und keiner dachte nur im Entferntesten daran, dass alles abrupt enden soll. Der Karfreitag, ein Schock. Sie verstehen gar nichts mehr. Sie sehen nur, was alle sahen. Den Tod, das Scheitern, das Ende. Alles, was vorher war, stellten sie in Frage. Da ist kein Sinn. Und dann Ostern. Dann plötzlich. Es geht ja doch weiter. Es kommt noch was. Dieser Gott hat ihn auferweckt. Das müssen sie erst verdauen. Das ging ja auch nicht so leicht. Das war ein Prozess, keine einfache Eingebung. Kein Schalter, den man einfach umlegt. Da bedurfte es so mancher Begegnung, und Thomas musste ja sogar ihn anfassen, seine Wunden fühlen. Ganz langsam begannen sie Vertrauen zu fassen zu dieser Begegnung im Zwielicht und es glauben, was sie sehen. Wiedergeboren zu werden heißt aber nicht alles am Anfang, alles nochmal von vorn, wie beim Computerspiel, sondern da, wo du bist, neu beginnen. Der erste Petrusbrief sagt, du bist längst neugeboren. Lebe es. Nicht alles auf Null gestellt, nicht alles nochmal von vorne, das geht nicht. Auch die Jünger konnten das nicht. Was geschehen ist, ist geschehen. Aber das, was jetzt neu beginnt, beginnt in einem neuen Licht, im Licht von Ostern. Ostern kann in deinem Leben überraschend und überwältigend kommen, so wie bei den Frauen am Grab etwa, beziehungsweise bei den Jüngern. Ostern kommt nicht in deinen Sehnsuchtsort, sondern an dem Ort, wo du stehst. Da wirst du an Ostern neugeboren für das, was kommt. Die Bedeutung des Ganzen kann man nicht gleich spontan beantworten, einfach weil Ostern keine Erfahrung von dieser Welt ist. Ostern ist eine Gotteserfahrung. Denn wenn man Ostern begriffen hat, hat man vorher seine eigene Passion erfahren. So weiß man nicht nur vom Sterben Jesu, sondern auch von seinem eigenen Sterben, bevor das Leben zu Ende ist. Da weiß man vom Grab der Hoffnung und seine vorherigen Scheitern und am Ende sein. Vielleicht kennt man auch Golgatha nur mit anderen Bildern, zum Beispiel Verrat, Einsamkeit, Angst, Gottverlassenheit. Vielleicht hat man auch an dem Weg Jesus durch Tod und Auferstehung seine Spur für das eigene Leben, für die eigene Person erkennen können. Wie dann Hoffnung in das eigene Leben hineinkam. Und dann ist es einem so gegangen wie den drei Frauen am Ostermorgen. Man erlebte eine andere Sicht auf die Dinge und das hat für immer verändert. Dafür steht Ostern, für diesen Weg, den Jesus Christus als Erster gegangen, erkundet und glaubwürdig gemacht hat. Damit ist ein Golgatha über den Karfreitag hinaus, dass es einen Golgatha über Karfreitag hinaus gibt. Damit wir unseren Weg zu dem finden, der uns zum Leben ruft, für immer. Durch Golgatha und Karsamstag durch. Wenn wir Ostern nur als Tradition nehmen, taugt es eigentlich nicht viel. So gerne wir uns an die eigene Ostereiersuche draußen im Garten erinnern oder auch bei unseren Kindern und Enkeln, obwohl das Wetter ja auch nicht immer mitgespielt hat. Die Geschichte vom Osterhasen ist eine nette Erfindung und hat aber mit Ostern nichts zu tun. Im entferntesten Sinne vielleicht, weil das die Natur ja, explodiert und neu erwacht, so eine Art Auferstehung. Nein, bei dem Ostern am Grab in Jerusalem, da geht es um uns, um unser Leben, um unser wieder wieder ins Leben kommen, unser wieder lebendig werden, unser wieder Auferstehung, unser neue Anfänge, wo alles zu Ende schien. Das leere Grab, eigentlich völlig uninteressant. Da können Sie noch so lange buddeln im Israel. Da können Sie noch so lange Hypothesen aufstellen über Leichentücher und Enthüllungsstories. Die Leichentücher, die Sie angeblich gefunden haben, bedecken sowieso schon die ganze Erde. Und bei Ostern geht es nicht um ein Medienspektakel oder Zauber. Ostern ist doch die Erfahrung, dass mit uns etwas geschehen ist. Eine Wandlung. Und das mitten in der Erfahrung in meinem Leben, die mir am meisten Angst gemacht hat. Nennen wir es Gnade, eine neue Geburt oder die Auferstehung aus dem Grab der Hoffnungen. Der Bericht der ersten Zeugen am Ostersonntag, das war das, was da passiert sein soll. Das entzieht sich völlig unserer Vorstellungskraft. Es ist nur schwer zu beschreiben, wenn dann nur in Bildern. Es übersteigt einfach unsere Begriffe und Begreifen. Eine objektive Beschreibung geht nicht. Es ist durch und durch subjektiv. Die Antwort darauf durch und durch persönlich. Denn die kommt aus dem Herzen und nicht aus dem Verstand. Ostern ist ein mutiger Sprung über Abgründe und Ängste in die Arme Gottes. Springen, das war für mich nie so mein Ding. Ich konnte als Kind kein Freischwimmer machen, weil ich mich nicht getraut habe, vom 3-Meter-Brett zu springen. Aber genau das verlangt jetzt Gott von mir, zu springen. Ostern mutet es uns zu. Mir, obwohl es uns Angst macht, obwohl wir zögern, obwohl wir nicht wissen, was mit uns passiert, wenn die dunklen Erfahrungen des Lebens an uns nagen. Ostern mutet uns zu, an Jesus zu glauben, gegen unsere Angst und Misstrauen. Ostern mutet uns zu, an Gottes Möglichkeiten zu glauben, auch angesichts unserer Ohnmacht. Ostern mutet uns zu, an Gottes Liebe zu glauben, die uns hindurchtragen wird, komme was wolle. Ostern mutet uns zu, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen, an Ostern zu glauben. Und wenn man das schon mal so richtig gespürt hat, dass Gott ihn hält bei allen Widrigkeiten, die das Leben so mit sich bringen, wenn ein Weg aufgemacht wurde, wo alles unwegbar schien, der muss davon irgendwann reden, weil er nicht anders kann und spürt irgendwann, was uns der erste Petrusbrief 3 bis 9 sagt: Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der hat uns in seinen reichen Erbarmen wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung. Jesus Christus aus den Toten. Es wartet ein unvergängliches, unbeflecktes und unverweltliches Erbe auf euch. Dies wird für euch in dem Himmel aufbewahrt, während ihr hier in der Kraft Gottes durch Glauben durchgetragen werdet. Das Heil liegt bereit, um offenbar zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr jubeln, obwohl ihr jetzt noch eine kurze Zeit, das muss so sein, durch mancherlei Versuchungen betrübt werdet. Aber dadurch soll sich euer Glaube bewähren und viel wertvoller erfunden werden als das vergängliche Gold, das ja auch die Feuerprobe bestehen muss. Das wird euch Lob und Preis und Herrlichkeit einbringen, wenn Jesus Christus sich bei seiner Wiederkunft offenbart. Amen. Ich möchte noch beten mit uns.